Digitalisierung, Mobilität, Energie, Material, Gesundheit. Der Podcast von Bayern Innovativ, dem Förderlotsen in Bayern. Die Automobilindustrie wird von der Corona-Pandemie hart gebeutelt. 2020 ist der Autoabsatz bei fast allen Herstellern drastisch zurückgegangen. Viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Um Deutschlands wichtigster Branche auf die Sprünge zu helfen, wurden Kaufprämien intensiv diskutiert. Ein stark umstrittenes Thema. Mein Name ist Kurt Pankucke. Ich bin bei Bayern Innovativ zuständig für das Business Development. Und ich lasse mir heute von Markus Lienkamp, Professor für Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität München, erklären, warum er Kaufprämien schon immer für wenig zielführend hielt und wie die Lösung seiner Meinung nach aussehen sollte. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und herzlich willkommen, Herr Lienkamp.
Ja, grüß Gott, Herr Pankucke. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Folge und dass wir somit im Jahr 2020 doch noch ins Gespräch kommen. Ja, leider mussten wir unsere gemeinsame Veranstaltung Conference on Future Automotive Technology wegen der Corona-Pandemie absagen.
Ja, das stimmt. Wir waren auch sehr enttäuscht, dass wir die 9. Auflage der COFAT heuer nicht durchführen können. COFAT ist gleich ein gutes Stichwort, um Sie unseren Zuhörern vorzustellen. Erzählen Sie doch kurz über Ihre Tätigkeiten an der Technischen Universität München und wie es zur Zusammenarbeit zwischen Bayern Innovativ und Ihnen gekommen ist.
Ja, wir hatten schon immer Kontakt mit Bayern Innovativ, wo wir versucht haben, Kontakte zu Firmen zu bekommen, gemeinsame Projekte zu initiieren und gleichzeitig auch diesen Beirat als Plattform zu nutzen, um den Wissensaustausch zu fördern. Und dann kamen wir gemeinsam irgendwann auf die Idee, dass wir diese Tagung COFAT organisieren können, um die bayerische Wirtschaft einzuladen, die Wissenschaft einzuladen und dort gemeinsam Innovationen zu diskutieren.
Okay, das klingt ganz danach, als wäre die COFAT so eine Art Türöffner zu einer lebendigen Innovationscommunity für die E-Mobilität. Haben Sie ein persönliches Highlight, das Sie mit der COFAT verbinden, oder ist da gar ein ganz besonderer Kontakt für Sie entstanden, von dem Sie langfristig profitieren konnten?
Ja, ich glaube, die Highlights waren immer, dass wir doch sehr illustre Persönlichkeiten bei uns hatten. Aus der Politik waren Minister zum Teil da, wie letztes Jahr der Herr Aiwanger. Wir hatten aus der Wirtschaft Vorstände da, wie einen Herrn Breitfeld, einen Herrn Siebert. Aus der Wissenschaft, unseren Präsidenten oder Kollegen aus Aachen. Das war schon sehr, sehr schön. Gleichzeitig haben auch immer wieder in den Pitch-Sessions bestimmte Firmen vorgestellt, Start-ups ihre Themen vorgestellt und konnten dadurch auch im Plenum Werbung machen für ihre Ideen, Investoren finden, Partner finden, vielleicht Auftraggeber finden. Ich glaube, das war für alle immer eine sehr befruchtende Veranstaltung. Das absolute Highlight war natürlich immer die Abendveranstaltung im Kloster Andex bei dem hervorragenden Bier.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Nun möchte ich aber nochmal zurück zu Ihren Tätigkeiten. Sie haben ein neues Buch geschrieben. Warum und worüber?
Ja, warum? In der Corona-Zeit hatten wir alle doch durch den Lockdown waren wir eingesperrt zu Hause und hatten alle vielleicht ein bisschen mehr Zeit als sonst. Und dann habe ich überlegt, ich wollte eigentlich sowieso ein Buch wieder schreiben. So nach 2 Jahren schreibe ich üblicherweise immer mal wieder zum Thema Elektromobilität etwas. Und habe das dann aber vorgezogen und war dann so ein bisschen fasziniert von der Idee, mal zu überlegen, was hat denn eigentlich die Corona-Krise für Auswirkungen auf die Automobilindustrie, was wird das mittelfristig, langfristig bewirken. Und somit ist das Buch wieder geendet bei dem ganzen Thema Elektromobilität, ein bisschen hin zum autonomen Fahren, einen kleinen Schlenker auch zur Mobilität hin. Aber im Wesentlichen verfolgt das Buch die Frage, geht es mit der Elektromobilität weiter, wie geht es damit weiter oder was sind vielleicht die Alternativen, die auch gerade diskutiert werden.
Ist E-Mobilität wirklich nur der einzige Weg? Also es wird ja auch, wie Sie schon sagten, viel über andere Antriebsformen und Brennstoffe gesprochen, gerade in Bayern.
Das war die Kernfrage, die wir zu Beginn in dem Buch beantworten wollten, weil im Moment, nicht nur im Moment, seit 2, 3 Jahren auch in Deutschland eine sehr prominente und emotionale Diskussion im Gange ist, was ist denn eigentlich die richtige Antriebstechnologie für die Zukunft? Was wir mal ausgeschlossen haben in den Untersuchungen für das Buch, war das Thema fossile Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren. Das Buch richtet sich auf das Jahr 2030, wo wir die Frage gestellt haben, was ist denn dann die richtige Antriebstechnologie und der richtige Kraftstoff? Und wenn man das Thema CO2 ernst nimmt, dann scheiden für mich die ganzen fossilen Kraftstoffe einfach aus. Das heißt, wir brauchen nicht mehr über Benzin, Diesel oder Erdgas zu diskutieren. Und dann bleiben eigentlich nur noch drei Optionen übrig. Das eine ist die Elektromobilität. Das zweite ist der Wasserstoff. Im Pkw, glaube ich, brauchen wir auch da fast nur noch über die Brennstoffzelle zu diskutieren. Ändert aber auch nicht allzu viel, wenn ich es im Verbrennungsmotor verbrennen würde. Und als drittes reden wir über die synthetischen Kraftstoffe oder E-Fuels, die in auch konventionellen Verbrennungsmotoren genutzt werden können. Das sind die drei einzigen Optionen, die wir für 2030 nach jetzigem Stand zur Verfügung haben. Und da haben wir sehr exakt analysiert, was ist der CO2-Ausstoß von diesen verschiedenen Varianten. Da kann man sagen, das tut sich alles nicht so viel, das ist alles irgendwo halbwegs ähnlich. Das Elektroauto ist dort ein klein bisschen schlechter, weil die Produktion von Batterien im Wesentlichen recht energieaufwendig ist und damit auch einen gewissen CO2-Ausstoß verursacht. Dafür ist das im Betrieb etwas günstiger. Die anderen beiden Optionen kriegt man, wenn man möchte, genauso komplett CO2 oder weitgehend CO2-frei. Dann haben wir uns als nächstes angeschaut, ja, wie viel Primärenergie muss man denn dafür einsetzen? Und die Primärenergie ist natürlich ein Maß dafür, wie viel erneuerbare Energien muss ich dafür aufwenden? Wie viele neue Solaranlagen, Windkraftanlagen muss ich dafür aufbauen? Und das ist natürlich sofort nachher die Ableitung, was kostet denn das Ganze auch? Und wenn man sich diesen Primärenergiebedarf anschaut, dann stellt man fest, dass das Elektroauto verdammt gut ist, weil der Wirkungsgrad sehr hoch ist. Da reden wir über 80% etwa Wirkungsgrad. Dagegen fallen dann die E-Fuels und Wasserstoff sehr stark ab, weil die Energiewandlungsketten einfach extrem schlecht sind und der Wirkungsgrad dadurch sehr stark abnimmt. Und wenn man das Ganze nachher zusammenfasst und sagt, was kostet denn der ganze Spaß? Irgendwo müssen wir auch wirtschaftlich bleiben. Dann stellt man fest, dass sich 2030 eigentlich nur das Elektroauto noch rechnet. Die E-Fuels kommen dann in Betracht oder auch Wasserstoff gegebenenfalls, wenn man nur sehr geringe Jahreskilometerleistungen fährt, also vielleicht 5.000, 8.000 Kilometer pro Jahr fährt und dann aber gleichzeitig sehr, sehr lange Strecken fahren möchte. Das wäre also der klassische Fall vielleicht von einem Wohnmobil. Da könnte man E-Fuels verwenden. Das wäre wirtschaftlich sogar besser. In dem Moment, wo man über 10.000 Kilometer pro Jahr fährt, was die meisten Autos machen, wo man auch, ich sag mal, mittlere Strecken fährt, lohnt sich sofort nur noch das Elektroauto. Und darauf baut das Buch auf, dass wir dann sagen, naja, wenn sich eigentlich 2030 nur noch das Elektroauto rechnet, wie kriegen wir denn das jetzt auch vernünftig hin? Wie bekommen wir das in den Markt? Was sind die richtigen Maßnahmen, um das hinzubekommen?
Also Sie fordern die Elektromobilität. Warum wollen Sie dann keine Kaufprämie für E-Autos?
Ja, das klingt erstmal völlig unlogisch. Zum einen zu sagen, ja, wir brauchen viel mehr Elektroautos. Zum anderen, wir wollen eigentlich gar keine Kaufprämie. Das ist wie auf der Kirmes. Das Geld kann man nur einmal ausgeben. Sie können entweder Karussell fahren oder Zuckerwatte kaufen. So ein bisschen ist das natürlich auch hier bei Förderprojekten und Fördermaßnahmen. Wenn wir das Geld dafür ausgeben, dass Elektroautos mit Kaufprämien versehen werden, dann wird dadurch leider kein einziges Elektroauto mehr verkauft. Ich erkläre auch, warum. Wir haben in Europa eine Gesetzgebung, CO2-Gesetzgebung, die jetzt aktuell bei 95 Gramm CO2 pro Kilometer liegt und die bis 2030 auf 60 Gramm CO2 pro Kilometer runtergeht. Das kann man nur erfüllen, wenn man einen bestimmten Anteil von Elektroautos quasi dazu verkauft. Das heißt, jeder Automobilhersteller muss bis 2030, ich sag mal Größenordnung, 30% Elektroautos sowieso verkaufen. Und wenn er das nicht schafft, kriegt er drastische Strafen. Das heißt, die werden sowieso verkauft. Und wenn das der Automobilhersteller nicht schafft und will die Strafen natürlich vermeiden, dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als die Verbrennungsmotoren teurer zu machen und die Elektrofahrzeuge billiger zu machen, bis diese 30% verkauft werden. Das heißt, das passiert sowieso. Was aber nicht passiert im Moment und wo ich ein Riesenproblem sehe, ist, die Stolpersteine zu beseitigen, die im Moment die Elektromobilität verhindern. Und das ist aus meiner Sicht im Wesentlichen noch das Thema Ladeinfrastruktur. Die Leute kaufen kein Elektroauto oder wehren sich dagegen oder man muss sie besonders billig machen, weil viele keine gescheite Ladeinfrastruktur haben. Die können entweder zu Hause nicht laden, weil sie in irgendeinem Mehrfamilienhaus wohnen, wo nur ein Eigentümer derzeit noch widersprechen muss und sie können keine Lademöglichkeit aufbauen. Sie wollen längere Strecken fahren und kriegen keine vernünftige Lademöglichkeit auf der Autobahn irgendwo geboten. Oder sie müssen 10 verschiedene Karten in die Hand nehmen und dann gehen doch wieder die Ladesäulen nicht. Die Ladeinfrastruktur ist im Moment meines Erachtens das Hauptproblem. Und deswegen würde ich das Geld, das man nur einmal ausgeben kann, lieber in die Ladeinfrastruktur reinpacken, als einfach nur Elektroautos zu subventionieren.
Okay. Zum Abschluss unseres Gesprächs interessiert mich noch eine Frage. Welche Learnings ziehen Sie persönlich aus der Corona-Krise und welche Ratschläge möchten Sie den bayerischen Automobilherstellern und Zulieferern mit auf den Weg geben?
Meine persönliche Schlussfolgerung aus der Corona-Krise ist, dass wir hoffentlich vielleicht mal alle gelernt haben, was wirklich wichtig ist im Leben. Und die Corona-Krise hat uns alle dazu gezwungen, auf einen fast maßlosen Konsum, den wir, glaube ich, alle irgendwo genossen haben, auch mal zu verzichten und zu sehen, dass es vielleicht auch mal schön sein kann, sich mal wieder mit Freunden zu treffen, einfach mal spazieren zu gehen, Radtouren zu unternehmen. Ich glaube, es gibt mal mit der Familie zusammen zu sein, mal Kinder häufiger zu sehen. Ich glaube, dass das die Werte sind, die uns vielleicht in der Corona-Krise bewusst geworden sind, wie wichtig uns das eigentlich allen ist. Und Elektroauto hin und her, je mehr wir konsumieren, je mehr wir Mobilität genießen wollen, je mehr wir fliegen, das können wir als Techniker versuchen, alles noch so energieeffizient zu machen. Wir haben einfach keine Chance gegen den unbändigen Konsumwillen der Menschheit. Und das ist das eine, was ich, glaube ich, so gelernt habe. Welche Ratschläge ich geben will den bayerischen Automobilherstellern?
Und Zulieferern.
Die Zulieferer hängen natürlich sehr, sehr stark von der Automobilindustrie ab und sind darauf angewiesen, was die OEMs für Vorgaben machen. Ich glaube, ich kann der Automobilindustrie nur den Hinweis geben, dass Nachhaltigkeit noch viel wichtiger sein wird. Leute haben jetzt erstmals vielleicht gesehen, wie schön das ist, wenn es mal leise ist, wenn mal keine Flugzeuge fliegen, wenn der Verkehrslärm nachlässt, wenn die Städte auch nicht mehr so stinken. Das heißt, Nachhaltigkeit wird, glaube ich, den Leuten immer mehr ins Bewusstsein kommen. Ich hoffe, dass alle verstehen, dass eigentlich die Elektromobilität die einzig bezahlbare Option ist, im Pkw-Bereich zumindest, um diese Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit hinzubekommen. Und mich würde es freuen, wenn alle diesen Weg jetzt sehr konsequent auch beschreiten. Ich glaube, das ist so mein Wunsch, den ich der Automobilindustrie mitgeben möchte.
Herzlichen Dank, Professor Linkamp, für das sehr interessante Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch, Herr Pankoke.
Wir haben im Beschreibungstext zu diesem Podcast das E-Book von Professor Linkamp sowie unsere Netzwerke Cluster Automotive und Kompetenzstelle Elektromobilität verlinkt. So können Sie, liebe Zuhörer, bei Rückfragen direkt unsere Experten kontaktieren. Bis zur nächsten Folge. Ihr Kurt Pankoke.